Werbung.
Du hast alles erreicht. Den Ruhm, das Geld, den Applaus. Aber wer bist du, wenn das alles weg ist? Tore des Lebens. Der Fußballroman, der zeigt, was hinter den Schlagzeilen wirklich passiert. Von Lars Wilhelm Baumgarten. Jetzt vorbestellen. tore-des-lebens.de.
Mein heutiger Gesprächspartner ist männlich. Name?
David M. Seil.
Alter?
Ich bin jetzt 47 Jahre alt.
Geburtsort?
Wiesbaden.
Dein Beruf?
Mordermittler.
Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
Eine ganze Menge Sport. Ansonsten gerade sehr viel Lesen wieder. Und ja, ganz viel in der Natur sein. Das ist ein großes Hobby von mir. Und Sauna. Sauna ist auch ein Hobby. Wenn das ein Hobby ist, saunieren.
Ja, ja, warum nicht? Also finde ich schon okay.
Hast du sowas wie Lebensmotto?
Wow, Lebensmotto.
Also muss kein Spruch sein, aber kann auch ein Spruch sein. Manche haben das. Also ich habe es auch nicht. Also
mein neues Lebensmotto, würde ich sagen, seit einiger Zeit ist, kenne deine Grenzen.
Die Menschen, die mit dir zu tun haben, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
Ich bin definitiv zuverlässig. Ich bin höflich. Ich bin ein empathischer Typ, professionell, hochmotiviert und auch schnell zu motivieren.
Du bist ein echter Wiesbadener?
Ich bin echter Wiesbadener. Ich bin gebürtiger Wiesbadener, arbeite in Frankfurt, aber ja, beruflich immer schon in Frankfurt gewesen eigentlich und komme und wohne aber ja, in Wiesbaden, aus Wiesbaden.
Also auch in Wiesbaden aufgewachsen so?
Richtig, ja, genau.
Darf ich fragen, in welcher Ecke?
Also meine Eltern wohnen immer noch in Wiesbaden-Breckenheim und mich hat es dann später nach Auringen verschlagen. Also christliche Vororte. Ich habe aber auch schon in der Innenstadt gewohnt, ich war schon in der Yorkstraße.
David M. Seil ist mein Gesprächspartner. David M. Seil war lange Zeit Mordermittler, darum geht es auch später in unserem Gespräch. Er kommt aus Wiesbaden und ist mein Gesprächspartner. Breckenheim habe ich gehört, als Wohnort und als Zeit der Jugend.
Generell zieht mich viel so in die östlichen Vororte rein.
Es ist schon ein bisschen, ich finde es schon ein bisschen Unterschied, wenn man Wiesbaden kennt, ob ich in der Innenstadt wohne oder...
Total, total. Also Auringen, Nauroth, das, wo ich aufgewachsen bin, wo ich mich heute noch unheimlich viel in der Natur bewege, weil mir das unheimlich viel gibt. Ich habe auch einen Wald direkt quasi vor der Tür. Das ist extrem wichtig. Ist auch als Ausgleich toll für Frankfurt. Obwohl, da haben wir auch einen fantastischen Park, den Nidderpark zum Beispiel. Ich genieße das immer sehr. Also Natur, wie du hörst, ist mir immer wichtig.
Und Wiesbaden-Breckenheim war dann auch Ort der Kindheit und der Jugend?
Ich bin in Wiesbaden-Breckenheim in die Grundschule gegangen. Später bin ich dann auf das Gymnasium am Moosbacher Berg gewechselt. Dann am Ende, vor meinem Abitur nochmal, war ich an der Karl-von-Ossietzky-Schule oder Oberstufengymnasium West. Da habe ich mein Abitur gemacht.
Warst du ein guter Schüler?
Schreibe ich auch in meinem Buch. Ich würde sagen, man kann mich als Schulversager bezeichnen. Klingt immer so ein bisschen übertrieben, wenn man dann doch ein Abitur gemacht hat, was okay war. Aber ich habe Schule nie gemocht.
Na, ist immer eine Frage der Zeit, ne? Das heißt, bei ganz vielen ist das irgendwie am Ende in Ordnung, weil dann kapiert man ein paar Dinge und dann macht man vielleicht auch Dinge, wo man gar nicht 100% dahinter steht, aber man hat halt gelernt, wie es funktioniert. Also wenn ich auf die 7. Klasse, die ich zum Beispiel mehrfach gemacht habe, schaue, das war natürlich ein Albtraum.
Ja, ja. Ja, Schule kann auch ein Albtraum sein. Also ich kenne das bei meinen Kindern, das ist auch einer. Genau in der Zeit gerade in der Schule unterwegs. Und da habe ich selbst als jemand, der Schule auch wirklich nicht so mochte, manchmal auch Schwierigkeiten zu motivieren. Aber am Ende ist es ja doch irgendwie wichtig in unserer Gesellschaft. Und ohne den Schulabschluss wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Einige Dinge muss man leider eben machen. Das gehört dazu. Und die Schule war für mich immer ein Teil. Das Ganze interessanterweise lerne ich jetzt erst wieder richtig lernen. Also ich bin gerade in einer ganz spannenden Phase meines Lebens, wo ich wirklich wieder Dinge lese und mir rausschreibe und unterstreiche und highlighte und so. Habe ich als Schüler alles nicht gemacht. Ich war komplett raus.
Ich habe nach der Schule so gut gelernt wie nie, aber das war dann einfach alles aus mir heraus, weil ich Dinge wissen will. Und dann fühlt es sich halt nicht so an wie Schule, sondern es hat eine gewisse Leichtigkeit, sage ich mal. Genau. Und damit lernst du halt Dinge. Also ich bringe mir heute noch so viele Sachen Autodidakt bei, weil ich habe die Muße, mich da rein, ich will es verstehen, ich will es können und dann geht das. Zum Glück hat sich meine Frau so um die Schule später gekümmert, weil ich war da echt ein ganz schlechter, ich war einmal auf dem Elternabend, dann habe ich gesagt, ich kann da nicht hin.
Ja gut, da habe ich das große Glück, dass meine erste Frau Grundschullehrerin ist und sie automatisch ganz viel übernommen hat. Also ich bin zwar geschieden, aber wir sind sehr gut befreundet und da fängt sie wahnsinnig viel auf und ich habe sehr erfolgreiche Söhne in der Schule tatsächlich, die Noten nach Hause bringen, wo ich immer sage, die hatte ich nie. Also mein einer hat jetzt mehrere Einsen nach Hause gebracht und gesagt, ich hatte in deinem Alter keine Eins mehr. Ich war undenkbar, außer im Sport, das habe ich noch geschafft. Ja.
Mein Sohn hat eine Gabe, auf die ich total neidisch war in der Schule. Der hat echt auf Punkte gelernt. Also das ist wirklich, wenn ihn das nicht dosiert hat, hat er gesagt, er will einfach nur bestehen, eine 4 reicht ihm. Wow. Und er konnte das ganz perfekt und es war eine 4. Ja, der wusste aber auch immer, der ist nach Hause gegangen und hat gesagt, ja, das ist gut, das ist eine 1 oder das ist eine 2. Das wusste er immer vorher. Hatte ich nicht. Das ist, da war ich ein bisschen neidisch, das war.
Ja. Bei mir war das eher so, wahrscheinlich so ein innerliches Bangen, dass es irgendwie alles noch reicht.
Aber. Ja, oder ich habe immer viel gemacht und es war trotzdem, sage ich mal, eher unterdurchschnittlich, ja. Also das deswegen, egal. Komm,
kein Glück vorbei für uns beide.
Ja, du, das ist, es war ein schöner Tag, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war kein Trauertag, als die Schule vorbei war für mich. Also insofern ist alles.
Ich habe damals alles verbrannt, was ich noch hatte.
Ja. Aber du hast ja schon angedeutet, es ist ja alles gut geworden. Es hat zum Abitur geführt. Und hast du nach der Schule gewusst, was du machen willst, wo das hingeht?
Also spannenderweise habe ich bis ganz kurz vor meinem Schulabschluss gedacht, ich gehe zur Bundeswehr. Ich hatte eigentlich den großen Wunsch, Fernspäher bei der Bundeswehr zu werden. Das ist eine Eliteeinheit, die also taucht, klettert, Fallschirmspringt und so weiter. Ich glaube sogar, sie sind später im Kommando Spezialkräfte aufgegangen. Ich weiß es aber gar nicht mehr so genau. Das war jedenfalls mein großer Traum. Ich habe keinen Alkohol getrunken, ich habe nicht geraucht, ich habe nicht groß gefeiert. Ich war wirklich hier mit Gewichtsrucksack im Wald unterwegs und habe mich hochtrainiert und hatte dann aber eine Partnerin damals. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass man festgestellt hat oder dass wir zusammen festgestellt haben, dass dann das alles nicht mehr funktionieren wird mit der Bundeswehr. Dann habe ich sehr kurz entschlossen gesagt, dann versuche ich es einfach bei der Polizei. Habe mich beim Bundeskriminalamt beworben und bei der hessischen Polizei. Beim Bundeskriminalamt hat mein Abitursschnitt nicht gereicht. Die hatten tatsächlich eine Art NC. Ich glaube, der war damals bei 2.0 oder so. Den habe ich gerissen. Und dann hat mich die hessische Polizei sehr schnell genommen. Ich habe einen sehr guten Test da gemacht. Ich war ja auch super vorbereitet auf alle möglichen Tests. Und bin dann wirklich als jemand, der mit Polizei vorher nichts anfangen konnte, aber wirklich gar nichts, in die hessische Polizei gekommen, ganz normal als Schutzpolizeibeamter im gehobenen Dienst eingestiegen. Da gab es ja schon keinen mittleren Dienst mehr. Gehobener Dienst bedeutet Polizeikommissar. Ist der Einstieg da. Und da war ich dann bei der Bereitschaftspolizei. Ich habe tatsächlich noch diese grüne Uniform getragen. Diese bambusfarbenen Hemden mit den braunen Hosen. Also unglaublich schick. Und bin dann aber recht schnell zur Kriminalpolizei gegangen, habe da diesen Wechsel vorgenommen. Das bedeutete, ich musste noch weitere Lehrgänge machen und war dann nach kurzer Zeit in Uniform dann nur noch zivil. Dann war ich Kriminalbeamter und habe 2003 angefangen, im Polizeipräsidium Frankfurt als Ermittler im Bereich Wohnungseinbruchdiebstahl zu arbeiten.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit David M. Seil. David M. Seil hat mir schon einiges über seinen Weg bei der Polizei verraten. Er ist mein Gesprächspartner.
Nochmal einen Schritt zurück machen, weil ich kann mir das nur so ungefähr ausmalen. Also Bereitschaftspolizei bedeutet, das sind die Menschen, die angerufen werden und dann raus müssen, wenn irgendwas passiert, oder?
Nee, Bereitschaftspolizei ist das, was man in den Nachrichten sieht, wenn Polizisten Helm und Stock und damals noch Schild tragen und... Das war zu der damaligen Zeit auch ein Wahljahr. Das heißt, da gab es viele Veranstaltungen. Dann ist man bei Fußballspielen, bei Demonstrationen. Also wirklich das Klassische, was man immer sieht bei großen Demonstrationen. Das ist die Bereitschaftspolizei. Das habe ich da gemacht. Aber auch Objektschutz heißt das. Das heißt, vor Konsulaten stehen und aufpassen, dass dann nichts passiert. Also alles eine Arbeit, die ich konnte mich auch da irgendwie zu motivieren, die mir aber letztlich nicht lange zugesagt habe, deshalb habe ich dann auch diesen Wechsel gemacht.
Okay, dann habe ich jetzt gerade schon sowas gehört, dass das, was du machst, gemacht hast, das sind ja Einblicke, die zum Glück die meisten von uns in ihrem Leben nicht bekommen.
Ja, jetzt danach oder auch schon davor?
Also wahrscheinlich. Nee, also ich bin jetzt schon eigentlich bei deiner Arbeit in dem Moment, wenn du mit Mord zu tun hast, dann siehst du ja Sachen, die ja wir in der Regel zum Glück nicht sehen.
Ja, also ich glaube, es war schon so, dass ich bei der Polizei auch so ein bisschen das Extreme gesucht habe und hatte dann erste Berührungen auch mit Tod zumindest, nicht unbedingt direkt mit Tötungsdelikten, aber mit dem Blick, sage ich mal, ich nenne das jetzt so ein bisschen prosaisch, so Blick in den Abgrund. Also man sieht Dinge, die man als normaler Mensch, wenn man Glück hat, nur ein, zwei, dreimal im Leben wahrnimmt. Und mich hat das irgendwie fasziniert, weil ich aus einem komplett friedlichen Elternhaus komme. Ich hatte weder mit Tod noch mit Gewalt irgendwelche Vorerfahrungen. Und dann geht man als Polizeibeamter natürlich mit einer gewissen Aufgabe und einer Vorbereitung daran und man erlebt dann Dinge, die einfach außergewöhnlich sind. Und so habe ich dann auch während meiner Ausbildung zur Kriminalpolizei im Kriminaldauerdienst geblieben, ist wahrgenommen. Und das habe ich auch in dem Buch, ich sag mal, verarbeitet oder wiedergegeben, weil das auch sowas war, was zum einen Spuren hinterlassen hat, sonst könnte ich mich nicht so gut an diese Situation erinnern, zum anderen mich aber auch irgendwo fasziniert hat. Und dann habe ich gesagt, gut, diese Arbeit in diesem Bereich ist zum einen so wichtig, also man hat direkt ein Gefühl dafür, dass das, was man tut, eben Sinn ergibt, dass das nicht irgendeine Tätigkeit ist, die irgendwie jeder machen kann, sondern schon was Spezielles. Und da schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis von diesem Wunsch, zu einer Spezialeinheit zu gehen und dann später in diese für mich Elite der Kriminalpolizei zu wechseln als Mordermittler. Nicht, weil alle Mordermittler irgendwie die schlauesten und besten und tollsten sind, sondern eher, weil unser Anspruch der absolut höchste sein muss, weil unsere Verfahren führen eben, wenn es entsprechende Verfahren sind, ja auch zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Da sind Schicksale, die da dranhängen, Angehörige, die natürlich erwarten, richtigerweise, dass der Staat alles tut, um Taten aufzuklären. Und da habe ich gesagt, da bin ich der Typ für, ich mache das, ich kann das und bin dann genau diesen Weg gegangen. Also erst diese, sag mal, Grundausbildung bei der Kriminalpolizei, Wohnungseinbruchdiebstahl, alles gemacht, Bandenverfahren, spannende Verfahren gemacht, aber dann der nächste Schritt einfach, wo die Dinge passieren, die man üblicherweise nur aus dem Fernsehen kennt und die dann selbst zu erleben, auf eine ganz eigene Art natürlich, das hat mich begeistert und hat mich auch sehr erfüllt. Und das war auch, würde ich sagen, identitätsstiftend natürlich. Ja, auch wieder da zurückgehen, Schulversager, immer schon sportlich irgendwie so ein Typ, aber da kann man nicht viel mit anfangen. Und dann kommt man plötzlich in den Beruf und man merkt, hier bin ich richtig gut, hier kann ich alles ausspielen, was ich kann. Das motiviert mich, das begeistert mich, das macht mir Spaß. Und dann ist das eben mehr und mehr auch natürlich zu einer Identität von mir selbst geworden, dieser Mordermittler. Ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit David M. Seil. Es geht hier später im Gespräch über die Erkenntnisse eines Mordermittlers. Das ist David M. Seil, er ist mein Gesprächspartner. Und wir waren gerade in der Schulzeit und haben uns da über unsere Erfahrungen ausgetauscht.
Einmal ganz kurz den Blick da drauf. Schulversager darf man sein. Man sollte halt im Leben nicht versagen.
Ja, total. Und wenn man was findet, was einen so begeistert, wofür man brennt, wie man ja auch so sagt, dann ist das unglaublich toll. Also das ist immer was, ich sage das auch meinen Söhnen, wenn die so fragen, was sie machen sollen, damit man halt viel Geld verdient oder so. Ich sage immer, wenn du was tust, was du wirklich liebst und was du so wichtig findest, dann ist das andere gar nicht so wichtig. Und ob du dann in der Schule versagt hast oder nicht, das spielt dann keine große Rolle mehr. Man muss allerdings natürlich einige Wege gegangen sein, um überhaupt dahin zu kommen. Ohne Abitur wäre ich nicht so zur Polizei gekommen beispielsweise. Daher, ja, bedingt leider das eine auf das andere.
Du hast gerade so einen schönen Satz gesagt, das, was wir nur aus dem Fernsehen kennen. Ist denn das, was wir aus dem Fernsehen kennen, hat es was mit deiner Arbeitsrealität überhaupt zu tun oder werden die Dinge eher verzerrt dargestellt?
Also ich würde mal sagen, es gibt sehr, sehr gute Formate, die Unterhaltung tatsächlich einigermaßen realistisch dann auch darstellen können. Aber ich würde auch sagen, also wenn ich sowas konsumiere, jetzt so ein Krimi, ich gucke jetzt nicht viele, aber wenn ich sowas schaue, dann habe ich natürlich so ein Bild dafür, was für mich gar nicht geht. Also wenn es beispielsweise komplett soziopathische Ermittler sind, die mit niemandem zurechtkommen, Da muss ich meistens lachen, weil das ist immer Teamarbeit, was wir machen. Also man kann noch so genial sein, man braucht sein Team. Wir sind so vielschichtig jetzt, wenn wir Ermittlungen tätigen, da kann nicht einer alles machen. Da braucht man ein funktionierendes Team. Und das ist zum Beispiel sowas, was oft zu kurz kommt, ist aber auch, würde ich sagen, sehr schwierig, sowas dann in 90 Minuten oder 2-3 Stunden, wie lange Filme heute auch gehen, wirklich reinzupacken. Es gibt hervorragende Sendungen, die ich manchmal auch empfehle, wo ich sage, das ist wirklich realistisch, wirkt auch realistisch. Und die sind oftmals vielleicht auch basierend auf realen Fällen oder auf realen Erfahrungen derjenigen, die die Drehbücher schreiben. Und der Rest ist einfach Unterhaltung. Da gibt es ja auch Dinge, das muss ich auch mal wieder sagen, die sind so brutal, die würde man auch einfach nicht in einen Film packen, weil das überhaupt keinen Unterhaltungswert bietet. Ja, also wir sind ja immer interessiert an diesen äußerst kniffligen, spannenden Fällen. Also die meisten Tötungsdelikte sind nicht wahnsinnig knifflig. Da ist es wichtig, da professionell das gut zu ermitteln und aufzuarbeiten, um am Ende ein Urteil zu ermöglichen vor Gericht, was irgendwie der Wahrheit nahe kommt. Aber so diese krassen Puzzlefälle, die haben wir vielleicht dann 1-2 Mal im Jahr. Die sind natürlich besonders schön auch für Ermittler, um sich da wirklich, ich sage jetzt mal, intellektuell auszutoben. Aber die meisten Fälle sind das natürlich nicht. Die meisten Fälle sind einfach Gewaltausbrüche. 2 Leute treffen sich, beide am besten noch betrunken, haben Streit, einer zieht ein Messer, der andere wird verletzt. Das ist ein klassisches versuchtes Tötungsdelikt, was wir zum Beispiel bearbeiten. Das ist natürlich fernab von dem, was man sich abends im Fernsehen angucken würde.
Naja, es ist, sag ich mal, auch unsere Medienrealität. Das sind einfach diese Meldungen, die morgens hier mitlaufen in den Polizeimeldungen. Das sind einfach genau diese Gewaltübergriffe, die dann einfach irgendwo passiert sind. Meistens in Verbindung mit Alkohol, Drogen oder sowas.
Richtig.
Oder ja, halt irgendwie Dinge passieren, ja. Die dann natürlich unschön sind, aber erstmal, sag ich mal, wahrscheinlich auch gar nicht so spektakulär für einen Ermittler.
Nee, also da wird genauso gearbeitet. Egal, was es geht, manchmal sind auch diese kleinen Fälle sehr aufwendig. Also auch da der Arbeitsaufwand, den kann man ganz schwer immer so festlegen. Es gibt Fälle, da habe ich jahrelang dran gearbeitet. Andere Fälle waren relativ schnell erledigt, sage ich mal, oder ausermittelt, waren aber trotzdem extreme Fälle vielleicht. Ja. Deshalb ist das schwierig. Also ich habe schon selber Krimis geschrieben, da, ich sag mal, Protagonisten reinzubringen, mit denen man sich identifizieren kann, dann noch nicht zu groß das Ganze aufzubauen, dass man nicht einen Überblick verliert, wie viele Leute arbeiten bitte denn an so einem Fall. Das sind alles dann so Fragen, die muss sich natürlich ein Drehbuchregisseur auch überlegen. Und da finde ich das meistens nachvollziehbar, wie dann die Lösungen gefunden werden. Ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit David M. Seil. Wir sprechen über die Erkenntnisse eines Mordermittlers. David M. Seil ist mein Gesprächspartner.
Überlege gerade, weil ich mir, also man kann ja viele Dinge lernen. Ich überlege gerade, wie lernt man denn ermitteln?
Also das meiste lernt man tatsächlich on the job. Also man lernt von Ermittlern. Und es gibt natürlich gewisse Analyse-Tools, die genutzt werden, um irgendwas zu recherchieren. Also irgendwelche Softwarelösungen, die bedient werden müssen. Aber tatsächlich lernt man das einfach während des Berufs, weil ganz viel von dem, was man vielleicht so Ermittler nach, wie nennt man das, Intuition nennt, fußt einfach auf jahrelange Erfahrung. Also ich habe meistens ein gewisses Gefühl schon, was passiert ist, wenn mir ein Sachverhalt geschildert wird. Ich sage, okay, das und das passt irgendwie nicht und das ist so und so viel glaubwürdiger oder glaubhafter, weil ich das einfach schon so oft erlebt habe. Und dann baut sich sowas zusammen. Man muss dennoch irgendwie so immer die Scheuklappen weglassen, rechts und links gucken. Und dann in so einem Team, das ist es ja gerade, ist ja auch so eine Schwarmintelligenz da. Ja, man hat dann einen, der ist in einer ganz anderen Lebensrealität unterwegs als der andere. Ich habe zum Beispiel sehr junge Leute bei mir. Und dann setzt man sich zusammen und hat eigentlich immer so ein Brainstorming. Okay, was machen wir als nächstes? Was machen wir jetzt? Was können wir noch ermitteln? Und oftmals geht es einfach darum, Sachverhalte zu verifizieren. Also ein Zeuge sagt beispielsweise, ich habe um so und so viel Uhr aus dem Fenster geguckt und habe ein rotes Auto gesehen. Das könnte damit zusammenhängen und dann versuchen wir zum Beispiel festzustellen, war das mit der Uhrzeit wirklich möglich? Kann das sein? Konnte er das wahrnehmen? Also überprüfen wir eben Aussagen beispielsweise. Das ist eine klassische Ermittlertätigkeit. In meinem Buch spreche ich zum Beispiel von der sogenannten Nullhypothese. Also wir glauben nichts, wir bleiben skeptisch, bis wir es dann wirklich auch bewiesen haben, um das abzukürzen. Weil wir immer, wenn wir uns zu schnell festlegen, natürlich dann wieder uns irgendwie angreifbar machen, vielleicht später vor Gericht. Also eigentlich ist relativ simpel, aber oft sehr aufwendig und auch intellektuell herausfordernd. Wir versuchen, die Wahrheit zu ermitteln. Das geht über Beweise, über Zeugen, über Videos, über Daten. Das wird alles zusammengefasst und muss dann auch für das Gericht anschaulich dargestellt werden. Also es ist eine sehr komplexe Arbeit und ist aber unglaublich interessant und natürlich auch sinnstiftend. Wenn ich zum Beispiel am Wochenende angerufen wurde, dann ging es eben auch um irgendwas. Es war schon, da ist was Wichtiges passiert. Und dann kommt man eben auch als Spezialist an den Tatort und kann mit seiner Expertise da vielleicht auch entscheidend dazu beitragen, dass dieser Fall dann geklärt wird, ja.
Naja, und das ist ja elementar, weil wir sehen ja, dass so eine Demokratie letztendlich ja auch auf der Rechtsstaatlichkeit fußt, ne? Das heißt, wenn die nicht funktioniert, wenn die nicht intakt ist, dann wackelt halt das ganze System. Deswegen ist das wichtig, dass da sehr sauber und ordentlich gearbeitet wird.
Ja, ich habe ein schönes Beispiel aus der jetzt jüngsten Vergangenheit. Das ist gerade durch die Presse gegangen auch. Es gab ja dieses Main-Mädchen, so nannte man das damals. Junges Mädchen, was 2001 tot aus dem Main gezogen wurde. Und das ging damals durch Aktenzeichen XY. Ich war selbst 2009 wegen des Falls auch da. Und jetzt hat das Landeskriminalamt nicht nur ihre Identität festgestellt, sondern auch den Tatverdächtigen festnehmen können. Und das zeigt einfach, nach 25 Jahren sind die Behörden und die Strafverfolgung immer noch da. Also man kann sich darauf verlassen, dass der Staat nicht einfach irgendwie dann die Hände in die Tasche steckt und sagt, es ist jetzt ewig her, es fragt keiner nach. Wir wussten ja nicht mal, wer das Mädchen war. Das sind alles Dinge. Man sieht, der Staat funktioniert da und der funktioniert auch in solchen Fällen ganz besonders gut. Und das macht einen dann auch stolz, Teil des Ganzen zu sein. Ja.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit David M. Seil. David M. Seil aus Wiesbaden ist mein Gesprächspartner. Wir sprechen unter anderem über die Erkenntnisse eines Mordermittlers.
Lass uns gerade noch auf Zeugen eingehen, weil das finde ich sehr spannend, wenn man selbst auch schon mal vor Gericht war. Da muss man sich ja selbst manchmal prüfen, wie man denkt, dass Dinge waren. Und wenn du dann aber drauf schaust, merkst du, nee, kann eigentlich gar nicht so gewesen sein. Also Zeugen ist, und das ist ja gar nicht böswillig, sondern das ist halt auch die Erinnerung, die uns da manchmal einen Streich spielt.
Absolut, und da sind wir Polizeibeamte ja genauso. Deshalb schreiben wir alles auf, deshalb machen wir Vernehmungen mit Tonband und mit Video, weil unsere direkte Wahrnehmung alleine schon ist ja manchmal fehlerhaft, ja. Und dann ist das Aufgeschriebene schon mal ein Sicherheitsfaktor. Und wenn man dann als Zeuge ganz plötzlich in eine Situation gerät, die man nie geraten wollte und an die man sich auch am liebsten gar nicht erinnert und die Polizei möchte das dann alles wissen, das ist immer eine Herausforderung. Und dann ist eben auch unsere Aufgabe zu überprüfen, wie viel davon können wir denn beweisen. Was ich eingangs gesagt hatte, dieses Gucken aus dem Fenster, rotes Auto, da fragen wir vielleicht auch, sind da Videoüberwachungen in der Nähe? Und fragen vielleicht auch den Zeugen, was lief denn gerade hinter ihnen im Fernsehen für ein Programm, um zu wissen, ob das von der Uhrzeit stimmen kann. Also wir haben dann viele Methoden, um etwas zu verifizieren. Und das ist eben auch so eine unserer Hauptaufgaben. Auch natürlich für die Zeugen, vielleicht auch Geschädigten, Opfer, wie Aussagen, vielleicht auch für den Beschuldigten. Wir ermitteln ja auch durchaus entlastend, zu überprüfen, was kann denn gewesen sein. Und ich hatte das nicht selten, dass Zeugen, die einen absolut glaubwürdigen Eindruck gemacht haben, eine Angabe gemacht haben, die klang stimmig und alles war gut. Und wir haben dann ein Video gesehen, was nachgewiesen hat, das war vollkommener Quatsch. Aber das ist eben auch wichtig und das ist meistens ja auch nicht böswillig, dass dann das Richtige nicht erinnert wird. Aber das ist eben unsere Aufgabe, aber nicht umsonst sagt man eben auch, der Personalbeweis, also der des Zeugen, ist immer der geringste von der Beweislast. Ja, so ein Fingerabdruck ist natürlich toll. Blut am Tatort, solche Dinge, ja, die irgendwie nicht wegzudiskutieren sind, das sind sicherlich immer die stärksten Beweise, aber manchmal hat man eben auch nur Zeugen. Und dann wird es ganz spannend nachzuvollziehen, kann diese Erinnerung stimmen oder nicht. Da gibt es ja auch richtige Gutachter, die das dann gerade in Sexualdelikten zum Beispiel überprüfen, wo es eben nur zwei Aussagen gibt, die gegeneinander sprechen. Also ein sehr, sehr spannendes Feld. Ich gehe ja auch da sogar in dem Buch drauf ein, weil ich das selber so unglaublich interessant finde, wie wir ticken. Auch so Vernehmungen sind ja immer, gehört somit zu den spannendsten Dingen, die man als Kriminalbeamter machen kann, ja.
Naja, unser Gehirn ist halt was tatsächlich Faszinierendes und Wunderbares, weil wir natürlich Dinge uns auch schön machen, mit etwas Zeit anders drauf blicken. Das ist wahrscheinlich auch ein Schutz, dass wir alle gut zurechtkommen.
Wir lernen alle ganz instinktiv das, was wir sehen, zu ergänzen mit dem, was wir glauben, was da sein müsste. Und dann bildet sich so ein Bild und das ist eben oft nicht die Realität, aber das ist menschlich, ja, das wissen wir natürlich auch.
Wenn man so wie du viele Dinge sieht an einem Tatort, durch Schilderungen, wie geht man damit nach Hause? Das heißt, das ist ja, sage ich mal, für dich ein normaler Arbeitstag, aber für mich wäre das, glaube ich, mich würde das richtig rund um die Uhr erstmal beschäftigen.
Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen Grundlage dieses Buches, dass ich das ja 19 Jahre lang gemacht habe. Und ich eigentlich, nicht nur eigentlich, ich meinte damit sehr gut umgehen zu können und dass es mich gar nicht belastet. Also das hat einfach auch was mit so einem eigenen Empfinden zu tun, so nach dem Motto, also ich kann das, ich kann nachts schlafen, ich habe keine Albträume, ich komme damit gut klar. Es gibt so einen Begriff zum Beispiel bei uns, der nennt sich Leichenfestigkeit. Das bedeutet, dass wenn jemand leichenfest mit Leichen, sage ich mal, kein Problem hat. Weil wir sehen sehr viele Leichen. Also es geht ja nicht immer um Mord und Totschlag. Wir machen auch sogenannte Todesermittlungsverfahren, die das Gros dessen abbilden, was ich jetzt auch an Leichen gesehen habe, einfach Menschen, die verstorben sind, wo wir die Umstände klären müssen, wo es eigentlich fast nie um Tötungsdelikte geht. Aber das sind alles so Dinge, Suizide und so weiter, die, wenn man da hinkommt und man merkt schon, ich kann nicht mit Leichen umgehen, dann geht man natürlich nicht zur Mordkommission. Und ich hatte damit kein Problem, Leichen zu sehen. Wir müssen die auch ausziehen, umdrehen, anfassen. Das gehört dann alles zu diesem Beruf dazu. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, zum einen gehört man dann zu den wenigen, die das können, Kopf. Man hat eine Aufgabe, die wichtig ist. Ja, es ist sinnstiftend, was du da tust. Und du kriegst von außen auch gespiegelt, dass das natürlich was ganz Tolles ist. Und das bestärkt einen dann da drin, dass man das weitermachen kann. Und das hat bei mir auch tatsächlich nie ein Problem gegeben. Also ich habe nie nachts davon geträumt. Ein ehemaliger Vorgesetzter von mir hat mal gesagt, wenn du anfängst, nachts von den Leichen zu träumen, musst du aufhören. Und das ist bei mir nie passiert. Es ist oft was anderes, wenn dann selbst jemand aus unserem Arbeitsbereich plötzlich persönlich betroffen ist. Also mit dem Tod eines nahen Angehörigen oder generell mit dem Tod. Oder ich hatte auch eine Kollegin, die ist mal schwer verletzt worden bei einem Unfall. Das war für die dann ging das nicht mehr, weil eben nicht mehr diese Grenze gezogen werden konnte zu dem, das ist mein Beruf und das bin ich. Und deshalb konnte ich diesen Beruf auch so lange machen, weil ich diese Grenze ziehen konnte. Was ich halt nicht gut konnte, die ersten, würde ich mal sagen, 15 Jahre war, damit gesund umzugehen. Weil natürlich bleibt was haften, natürlich hinterlässt es Spuren. Und dazu kommt eben noch so ein Druck, der einfach mit Arbeitsbelastung, mit Stress, mit Bereitschaftsdiensten nachts und am Wochenende arbeiten zu müssen, zusammenhängt. Und da fängt dann eigentlich das an, worum es in meinem Buch auch geht. Wie kann ich gesund bleiben, obwohl ich diese Arbeit mache? Weil ich es eben in meinem eigenen Fall dann irgendwann nicht mehr war. Na?
Gleich geht's weiter im Gespräch mit David M. Seil. Mental gesund trotz Mord und Totschlag, das ist das Thema von David M. Seil. Er war lange Zeit Mordermittler und ist mein Gesprächspartner.
Ich habe ein Wort gelernt, die Leichenfestigkeit. Also das ist ja etwas, ja, wenn ein Angehöriger stirbt oder jemand aus dem Freundeskreis, dann bekommt man normalerweise das erste Mal eine Leiche zu sehen. Das kann man aber doch erst feststellen, den Job machen. Und das kann man ja gar nicht üben, ne?
Nee, das stellt man dann fest, dass man eigentlich auch mal eine Leiche gesehen hat. Das passiert irgendwann im Streifendienst, passiert das natürlich auch, sei es im Verkehrsunfall oder auch die erste Befassung mit Sterbefällen. Das ist immer erstmal die Streifen, also das sind die uniformierten Kollegen, die manchmal auch dann überraschend mit einer Leiche konfrontiert sind, weil sie zum Beispiel in der Wohnung nachschauen müssen, ob es der Person noch geht und dann eben tot in der Wohnung. Also die sind auch mit ganz besonderen Belastungen dann auch, ja. Und das ist diese Leichenfestigkeit. Und ganz viele stellen fest, ganz ehrlich, alles spannend, was ihr macht bei der Mordkommission, aber mit Leichen habe ich jetzt kein Interesse dran. Und das ist nachvollziehbar. Und wir machen das auch so, wenn wir Praktikanten haben, Hospitanten, also polizeiliche Praktikanten und Hospitanten bei uns, dann sagen wir das auch ganz klar, wenn da ein Problem ist, dann wird jemand da nicht traumatisiert oder nicht bewusst noch in diese Thematik noch reingezogen, sondern dann versuchen wir auch diese Kollegen natürlich zu schützen. Aber der große Unterschied ist eben, es ist normalerweise keine persönliche Betroffenheit, weil man die Person gar nicht kennt. Und das ist ja eben bei anderen, wenn man Sterbefälle erlebt in der Familie oder im Freundeskreis, eben schon anders.
Ja. Gehört ja noch ein ganz anderer Aspekt dazu. Das heißt, betroffen kann mich natürlich auch ein Opfer machen. Die Situation, den Einblick in soziale Gefüge, die ich nicht kenne, die Gewalt, die vielleicht ausgeübt wurde, das lässt einen ja auch nicht kalt.
Nee, das ist auch wirklich so, es hinterlässt alles irgendwo Spuren. Ich war halt lange in der Lage, auch einfach das wegzudrücken. Also man, oder ich war eben so, ich habe meine Aufgabe gehabt, ich wusste, was ich kann und so, ich wusste, ich kann funktionieren. Und dann macht man das auch. Also dann mache ich das auch. Das ist einfach, also egal, dass dann so viele Einflüsse kommen, man ist oder ich war einfach sicher, dass das alles funktioniert, dass das alles, dass kein Problem ist. Und ist es auch im ersten Moment nicht. Es ist, glaube ich, das, was hängen bleibt, das, was so nach und nach einfach seine kleinen Spuren hinterlässt. Und dann, das ist ja bei mir der Fall, dann meldet sich irgendwann der Körper und sagt, das ist super, dass du da so cool immer da durch alles durchgegangen bist. Aber jetzt ist mal Stopp, ja, die Kelle, wie bei der Verkehrskontrolle. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Und das hat ja bei mir dieses Umdenken dann auch gebracht, wo ich gesagt habe, okay, krass, warum passiert mir das jetzt? Ich habe immer funktioniert und das kriegst du ja in ganz vielen Arbeitsbereichen auch. Ne? Leute, die Gas geben, immer vorne sind und die würden immer sagen, alles super. Die es nicht können, die haben es halt nicht drauf, sind Weicheier, irgendwas auch immer. Das ist ja so eine Kultur auch, sich gegenseitig zu bestärken. Genau daher komme ich und das ist, glaube ich, auch so eine Zielgruppe, die ich für dieses Buch sehe, Menschen, die eigentlich keine Lust auf Leute haben, die ihnen so erzählen, um ihre mentale Gesundheit kümmern sollen. Und ich war ja auch jemand, ich habe da überhaupt keinen Rat von außen angenommen, weil es war alles cool, hat ja alles funktioniert.
Naja, das ist, man lernt ja oft durch den eigenen Schmerz, aber es muss nicht immer sein. Ja, dafür gibt es ja unter anderem auch so Bücher wie von dir.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit David M. Seilen. Mental gesund trotz Mord und Totschlag, darüber kann David M. Seil reden. Es sind Erkenntnisse eines Mordermittlers. Jetzt haben wir schon über so viele Dinge gesprochen, aber letztendlich ist es ja gut, dass wir in unserer Gesellschaft so viele Menschen haben, die täglich funktionieren und ihre Leistung bringen.
Und das ist genau die Sache. Ich bin überzeugt davon, dass das ganz wichtig ist, dass wir Menschen haben, die 110-120% geben können. Und ich sage auch immer noch, ich habe nicht weniger Leistungsfähigkeit eigentlich durch meine neue Herangehensweise gewonnen, sondern viel mehr. Ich bin ausgeglichener. Ich habe einfach festgestellt, es gibt Methoden, die ich angewandt habe, um zu kompensieren, was ich so erlebe. Die waren einfach ungesund. Also ich habe viel geraucht. Ich habe Alkohol getrunken. Jetzt nicht im Dienst oder so. Ich war nicht extrem. Ich habe nicht morgens irgendwie den Schnaps schon gehabt, aber ich war jemand, ich konnte zum Beispiel auch zeitweise abends besser schlafen, wenn ich noch ein Glas Whisky getrunken habe. Also wirklich wie der Krimi-Ermittler, der nochmal cool mit dem Whisky-Schwenker dann so am Fenster steht und mit der Zigarette in der Hand noch sinnierend über den Fall seinen Tag beendet. So ähnlich habe ich gelebt, aber es war irgendwann eben nicht gesund oder es ist von vornherein nicht gesund. Aber das ist ein Automatismus, der manchmal einfach so kommt, weil ich keine anderen Ideen hatte, weil ich auch nichts anderes angenommen habe, weil es meiner Persönlichkeit entsprach. Und das Spannende ist eben gerade, ich habe jetzt so, das Buch ist ja auch schon raus und die ersten haben es gelesen. Ich habe so eine ganz tolle, tolles Feedback von einem Feuerwehrmann zum Beispiel bekommen, der sagte hier jetzt, ich erkenne mich überall wieder. Das ist total krass. Und ich weiß, dass das jemand ist, der würde sich nichts anhören über mentale Gesundheit. Und genauso war ich früher auch. Ich hätte das nicht akzeptiert, wenn das nicht jemand gesagt hätte, von dem ich glaube, dass der glaubwürdig Stress lebt, vielleicht ein gewisser Typ Mensch ist, wo man sagt, ach, der beschäftigt sich mit sowas. Und ich glaube, das ist auch so mein Ansatz, auch Leute abzuholen, die sagen, ach, hier sitzt irgendwie auf Bali und erzählt mir was von Entspannungskursen. Das ist nicht meine Welt. Aber nee, ich komme eben aus dieser Situation raus, 110% immer vorne. Man hat gemerkt, es geht nicht. Ich mache es anders und ich kann es immer noch. Also es ist nicht so, dass es mir dadurch jetzt nicht gelingt, zu funktionieren, sondern genau andersrum. Ich funktioniere dadurch gesünder.
So, jetzt ist es ja ein schmaler Grat zwischen dem, ich funktioniere und ich komme damit zurecht und ich arbeite mich vielleicht auf eine Situation hin, wo ich nicht mehr gut zurechtkomme. Was sind denn Anzeichen? Woran merke ich denn vielleicht, dass ich mich um meine mentale Gesundheit genauso wie um meine körperliche kümmern sollte?
Also ich habe auch genau über das Thema gesprochen. Gerade erst mit meiner Partnerin, die ist selbst auch Coach und kennt sich wahnsinnig aus in diesen ganzen Themen noch viel, viel besser Also ich, deshalb können wir da tolle Gespräche führen. Ich lerne immer wieder was Neues und wir sind auf einen sehr guten Begriff für mentale Gesundheit gekommen, weil die Frage ist, was ist eigentlich mental gesund? Was kann man sich da überhaupt vorstellen? Meine Idee war erst so, naja, man merkt es, wenn es nicht mehr da ist, ne, wenn es nicht mehr funktioniert. Aber man kann vorher schon ansetzen und sich überlegen, ob das Leben, was man eben lebt, so privat und beruflich stimmig ist. Der Begriff stimmig, den finde ich unglaublich gut, weil mal zu überlegen, das, was ich gerade tue, wie ich hier lebe, wie ich meinen Tag gestalte, ist das wirklich stimmig? Dazu gehört der allererste Schritt, in diese Reflexion zu gehen. Das fällt ja schon vielen wahnsinnig schwer, fiel mir auch schwer. Ich habe mich ständig abgelenkt. Heutzutage mit den Smartphones in unserer Tasche haben wir ja die Ablenkungsmaschine schlechthin. Ich meine, nichts ist einfacher heutzutage, als sich von sich selbst abzulenken. Und deshalb hat bei mir das Ganze ja auch angefangen, dadurch, dass ich hatte das Reizdarmsyndrom, das war das, wo mein Körper gesagt hat, stopp. Und ich habe angefangen, ich bin spazieren gegangen zum Beispiel. Am Anfang mit Podcasts und so, dann habe ich gemerkt, ich beriesel mich ja weiter. Ich bin nur noch am Hören, am irgendwas, ich lasse nie diese Ruhe zu. Als ich das dann gemacht habe, diese Ruhe zugelassen habe und wirklich mal so komplett runtergekommen bin, dann hat es angefangen, dass ich wirklich drüber nachgedacht habe, was tut mir denn gut, was gibt mir Energie und was nimmt mir Energie, und dann stellt man nach und nach, und es hat bei mir auch Jahre gedauert, fest, wo man sein Leben stimmiger gestalten kann. Und das ist für mich mental gesund, wenn man weiß, ich kann abends entspannt einschlafen, ich kann morgens entspannt aufstehen, egal wie krass meine Tage sind, weil ich mein Nervensystem nicht ständig wegdrücke wie einen nervigen Anruf, sondern mich darum kümmere, es wirklich, wirklich mich um dieses Nervensystem zu kümmern. Das ist so ein Ding, das ist so wichtig einfach. Und das habe ich alles jetzt gelernt, das hat lange gedauert. Und das Buch ist eher so ein Impuls, mal anzufangen, sich mal zu hinterfragen, mal sein Leben zu hinterfragen, vielleicht zu sehen, oh krass, das geht mir eigentlich auch so.
Gleich geht es weiter im Gespräch mit David M. Seil. David M. Seil hatte beruflich besondere Anforderungen. Er ist Mordermittler, hat viele Dinge gesehen. Sein Thema heute ist mental gesund, trotz Mord und Totschlag. Er ist mein Gesprächspartner.
Jeder bei Reizdarm sollte mal überlegen, was tut er da gerade? Weil das natürlich nicht normal ist, dass man einen Reizdarm hat.
Das ist einfach, ja, ich meine, das ist, um es deutlich zu sagen, scheiße. Das Reizdarmsyndrom ist einfach richtig ätzend. Das ist total demütigend irgendwie. Bei mir war das anfangs noch so, bevor ich diese Diagnose bekommen habe, mir wird es ja sofort verknüpft mit irgendwas, was wahrscheinlich tödlich sein wird jetzt. Und dadurch, dass ich das dann irgendwann hatte, es war kein großes Problem am Ende, das wegzubekommen.
Und ein Thema ist natürlich auch die Ablenkung, die wir heute haben. Wir können uns ja stundenlang ablenken, wir haben Streamingdienste, wir können in Social Media schauen, aber es geht jetzt einfach mal darum, die Ablenkung ein bisschen zurückzudrängen. Das ist natürlich schön, das mal zu machen, aber es darf halt keine 8 Stunden am Tag werden.
Ich habe Bildschirmzeiten.
Ich habe Social Media auf meinem Smartphone, die sind irgendwann gesperrt. Die haben alle ein Limit, ein tägliches. Ja.
Das sage ich, das meinen Kindern auch. Ich sage, daran seht ihr, ich bin auch kein Deut wie schlauer oder weiser als ihr. Ich falle genauso auf das rein. Und dieser Algorithmus, der zieht mich komplett rein und zieht mich runter. Ich habe jetzt angefangen, unter der Woche gucke ich abends kein Fernsehen mehr. Ich lese nur noch. Ich bin dermaßen entspannter geworden dadurch. Aber ich höre natürlich trotzdem, wenn ich Auto fahre, dann höre ich meine Podcasts. Ich mache das. Ich bin ein Informationsjunkie. Ich höre gerne Nachrichten. Ich bilde mich da gerne fort. Aber ich mache es zum Beispiel nicht eine Minute, nachdem ich aufgestanden bin. Da kann ich ruhig mal ein bisschen in den Tag kommen. Das sind alles so kleine Veränderungen, die man vornehmen kann, um dieses Nervensystem, was wir oft so übergehen, zu entlasten.
Und es gibt viele, also ich habe für mich etwas entdeckt, das ist ja, man kommt ja oft, was weiß ich, zu einem Termin und dann verschiebt sich irgendwas. Und ich habe mittlerweile mit den Situationen einen absolut ruhigen Umgang. Also ich freue mich fast, wenn ich irgendwo zu früh bin und dann noch sich jemand verspätet und ich auf einmal 20 Minuten für mich habe.
Ja, toll.
Und dann kommen immer Menschen und sagen, soll ich Ihnen irgendwas bringen? Wollen Sie irgendwas lesen? Wollen Sie irgendwas? Soll ich sagen, nein, ich sitze jetzt einfach nur hier und warte, bis es soweit ist und gehe meinen Gedanken nach.
Es gibt auch so viele so kleine Tests, die man bei sich selbst machen kann. Ich weiß, ich war mal alleine in Amsterdam im Urlaub und das war das erste Mal, dass ich in der Stadt alleine war und habe alleine gegessen im Restaurant. Und da einfach mal zu versuchen, sein Handy nicht in die Hand zu nehmen. Weil das natürlich eine schöne Flucht ist, damit man nicht denkt, oh Gott, jeder guckt jetzt, warum sitzt der jetzt alleine am Tisch?
Bemitleidend angeschaut, ne?
Ja. Und es lenkt einen sofort ab, man ist raus. Das habe ich auch bewusst dann versucht. Und genauso, das ist so ein bisschen, sag ich mal, zum Lachen, betritt aber scheinbar insbesondere Männer, das habe ich gemerkt, ich habe das bei LinkedIn mal als Challenge reingesetzt. Die Männer sollten doch mal auf Toilette gehen ohne ihr Smartphone. Und viele haben gesagt, das ist undenkbar. Weil das ist die Zeit, wo sie dann in Ruhe in dieses Smartphone rumgucken können. Und das ist bei vielen eine wirkliche Herausforderung.
Ja, aber wir sollten doch einfach mal schauen. Ich weiß gar nicht, das ist immer verheerend, wenn man schaut. Man kriegt es ja angezeigt, wie viel Stunden man das Ding am Tag in der Hand hat. Also ich kann nur jedem empfehlen, sich das anzuschauen. Und dann fängt man an. Und ja. Ich bin alles andere als perfekt. Also das heißt, ich bin da auch, habe das viel zu viel und nutze das viel zu viel. Es ist auch furchtbar praktisch, aber nichtsdestotrotz sollten wir uns bewusst sein, dass wir manchmal vielleicht so ein bisschen in eine analoge Welt eintauchen.
Ja, damit fängt das schon an, sich überhaupt das mal bewusst zu machen. Das ist der erste Schritt, ja, für alles.
Ja, also ich habe vor kurzem hatte ich eine Veranstaltung, habe ich mein Telefon im Auto liegen lassen, vergessen. Die ersten 10 Minuten war ich nervös und dann fand ich, das war immer richtig toll. Und dann bin ich irgendwann um 23 Uhr ins Auto gekommen und habe geschaut, wer mich alles angerufen hat.
Und die Welt ist auch nicht untergegangen, merkwürdigerweise.
Ja.
Aber das ist der Grund für mein Hobby Wandern und Sauna.
Ich habe ein... Sauna ist natürlich toll, ne? Das geht auf alle Fälle nicht mit, ja.
Das Ding ist weg. Es gibt kein Handy in der Sauna, fertig. Und dann sitze ich 2 Stunden, bin ich dann da in so einer Therme. Wiesbaden hat ja fantastische Thermen. Und ich bin da regelmäßig, bin fast schon süchtig danach. Und da sind halt 2 Stunden locker einfach digital oder Digital Detox. Ist nichts mit Handy. Beim Wandern auch. Ich mache das auf lautlos, nicht stören. Das ist nur zum Fotografieren dann da. Das sind so die kleinen Sachen, wo man wirklich merkt, das tut einem so wahnsinnig gut. Und aus meiner Warte, ich bin ja manchmal so das übertriebene Beispiel für dieser Press und so, der so läuft. Da ich ja 19 Jahre mein Leben auch nach meiner Rufbereitschaft organisiert habe. Also ich hatte ja Wochen oder ich üblicherweise so ein Viertel bis ein Drittel des Monats war ich in Rufbereitschaft. Das heißt, ich war zu Hause, ich hatte mein Handy, ich war jederzeit Tag und Nacht abrufbar.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit David M. Seil. David M. Seil, viele Jahre war er in Rufbereitschaft. Das ist unter anderem auch heute sein Thema, mental gesund trotz Mord und Totschlag. Er war Mordermittler und das ist ja gerade auch Thema in der ganzen Blaulichtfamilie, diese Rufbereitschaft, die ständige Verfügbarkeit, das macht natürlich was mit uns, oder?
Mein System hat sich daran gewöhnt, es muss bereit sein, es muss loslegen können. Ich war auch jemand, das Handy hat geklingelt, nicht ein, zwei Mal, ich stand schon da und hatte es am Ohr. Das macht auch was mit einem, deshalb gehe ich, glaube ich, eben gerade auch diesen Weg in die andere Richtung, sage weniger davon, mehr für sich auch mal merken, was tut einem gut, was gibt einem diese Energie wieder.
Mental gesund trotz Mord und Totschlag. Das ist ja schon mal, sag ich mal, so eine ganz große Ansage. Wen möchtest du denn erreichen mit deinen Erfahrungen und mit deinen Dingen, die du aufgeschrieben hast?
Ich würde mir wünschen, dass ich Menschen erreiche, die in derselben Situation sind wie ich, als ich das noch nicht erkannt habe, auf was ich mich dazu bewege und wie ungesund ich mit mir selbst umgegangen bin. Also Menschen, die sich noch keine großen Gedanken über ihre eigenen Grenzen gemacht haben, über die Energiesauger, die sie so in ihrem Leben haben, das ist so die Zielgruppe, die würde ich mir sehr wünschen, dass ich sie erreiche. Vielleicht gerade darüber, dass ich eben nicht so der klassische Ratgeber-Typ bin für solche Themen. Und das eben auch im Sinne eines Impulsgebers. Also das ist jetzt nicht ein Buch über 500 Seiten, wo man in die Tiefe irgendwelche psychologischen Denkschulen geht, sondern es geht darum, sich zu reflektieren, sich zu hinterfragen. Das ist das Erste. Zum anderen möchte ich auch einen Einblick geben in die Arbeit eines Mordermittlers meines Lebens. Ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Es gibt ganz unterschiedliche Kollegen, die ganz unterschiedlich mit ihrer Arbeit umgehen können und vielleicht auch gar nicht diese Themen hatten, die ich da hatte. Und auch meine Sichtweise auf unsere Arbeit und auch teilweise auf kleinen Teil auch auf gesellschaftliche Themen richten. Das ist also recht breit gefächert, was ich mir wünsche. Aber es kann natürlich auch jemand sein, der mal ein Buch kauft, um es jemandem zu geben, der in so einer Situation ist und gar nicht auf die Idee käme, so ein Buch zu kaufen, wo man aber denkt, der könnte das vielleicht gebrauchen. Ja, der, wenn der das liest, es ist snackable, sage ich mal. Es ist kein schwieriges Buch. Es ist ein Buch, was man sich angucken kann. Und da denke ich wieder an das liebe Feedback von diesem Feuerwehrmann, wo ich dachte, toll, den habe ich erreicht. Der hat plötzlich über Dinge nachgedacht, die waren für ihn vorher, hatten die keine Rolle gespielt in seinem Leben.
Ja, ich glaube, dieses leicht konsumierbar muss halt auch manchmal sein, weil das ja auch so ein Thema ist, was wir ja bewusst, also Resilienz wird ja auch immer gefordert, ne? Dass wir alle resilient sein sollen. Ja, aber wenn wir es halt nicht mehr sind, dann müssen wir halt irgendwie damit umgehen.
Ja, Resilienz, Riesenthema. Es wird auch oft falsch verstanden, so als hart sein, so ich kann das alles ab. Da hätte ich früher vielleicht auch gesagt, ich bin total resilienter Typ, ich kann mit Hunderten von Leichen super umgehen. Aber vielleicht ist Resilienz eben gerade eher zu erkennen, wo sind denn meine Grenzen und wo habe ich die übersprungen, wo darf ich die mehr einhalten, um gesünder zu bleiben und dann entspannter mit meinen Stresssituationen und meinen Belastungen umgehen zu können.
Also wir sind verpflichtet, entsprechend diese Grenzen einzuhalten, weil wir wollen ja auch alle unseren Job machen und wir wollen aber noch für die Familie da sein, für Freunde. Und das funktioniert ja, wenn wir, ja ich sag mal so, irgendwie in unserer Mitte sind.
Ja, absolut. Und es hat Auswirkungen dann in alle Richtungen, das ist ja schön. Also wenn man damit erstmal angefangen hat, wenn man erstmal den Begriff Persönlichkeitsentwicklung auch, dann hört man auch nicht mehr auf. Dann hat man eine neue Sucht tatsächlich entwickelt, weil man merkt so, ach krass, das ist wieder ein Thema. Wenn ich da dran gehe, das wird mir gut tun, das wird mir helfen. Ja, das wird meine Beziehungen verbessern, das wird meinen Umgang, meine Arbeit und mir selbst verbessern. Deshalb ist das ja unheimlich wertvoll, wenn man erstmal angefangen hat damit.
Jetzt sag ich mal so, dieses ganze Umfeld der Blaulichtfamilie ist wahrscheinlich schon auch die Zielgruppe deines Buches, weil das sind ja tatsächlich Menschen, die immer ein bisschen mehr Belastung, glaube ich, haben als andere Bereiche. Wobei, ich muss mir überlegen, ich habe das gerade im persönlichen Umfeld gesehen, Menschen, die Pflege machen, sind oft am Limit von dem, was sie dort leisten. Und ja, ich glaube, wir, wenn wir ein bisschen überlegen, finden wir ganz viele Bereiche, wo Menschen schon wirklich am Limit ihre Tätigkeit machen, damit irgendwie alles läuft.
Ja, das geht sehr in die Breite. Also vielleicht hat jemand aus der Blaulichtfamilie eher so Bezüge dann auch zur Polizei. Es kann ja auch Rettung, Feuerwehr, alles ist drin. Aber ich denke mal auch an die alleinerziehende Mutter, ja, die viel, viel mehr Schwierigkeiten hat, vielleicht das in Einklang zu bringen, ihre ganzen Aufgaben, das Grundrauschen des Stresses, den sie da hat.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit David M. Seil. Kenntnisse eines Mordermittlers sind heute Thema hier im Gespräch. Mit David M. Seil spreche ich. Und jetzt ist es ja so, wir alle haben ja einen Beruf und wir haben unsere Herausforderungen und wir haben ihn ja auch selbst gewählt. Und natürlich gibt es dann auch immer Phasen, in denen ist es besonders anstrengend und auch belastend. Und da kommt man ja ohne weiteres dann auch nicht raus.
Also gerade die Mordkommission, ich hätte da nicht arbeiten müssen. Man hätte ja auch sagen können, na dann geh doch einfach woanders hin. Du kannst ja auch Aufschriftfahnder werden oder du kannst irgendwo Akten sortieren in der Behörde. Das hätte für mich finanziell überhaupt keinen Unterschied gemacht beispielsweise. Das heißt, man ist dann vielleicht auch so, dass man sagt, ich ziehe das jetzt durch, weil es wird mehr von mir auch verlangt, weil ich das ja selbst gewählt habe und weil das ja auch so sinnvoll ist, was ich mache. Während andere vielleicht einen Beruf machen, wo sie sagen, der ist auch stressig, aber ich kriege so viel Geld dafür und wenn ich das Geld halt nicht mehr will, dann mache ich was anderes. Und da mit sich selbst offen zu sein und zu merken, okay, da funktioniert was nicht, aber ich kann es ändern und dann funktioniert es eben anders und dadurch vielleicht auch besser. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die dann plötzlich in den Fokus kommen kann.
Naja, und wir sind ja alle auch unterschiedlich und jeder hat andere Belastungsgrenzen oder hat da Stärken oder Schwächen. Und ich kann mir halt vorstellen, was weiß ich, wenn du vielleicht 3 Kinder hast, die anstrengend sind, dann kannst du dort auch in extreme Belastung kommen und hast die gleichen Probleme, ja?
Natürlich. Ja. Ja, da kann auch jemand, der von außen betrachtet, keine hohe Belastung hat, fühlt aber diese Belastung. Und darum geht's ja auch. Also, das ist ja auch wieder so das Schwierige. Wen labelt man als hochbelastet, ja? Man kann ja auch jemand, der jetzt, sag ich mal, einen ganz normalen Job 9-to-5 hat, der kann aber vielleicht durch einen sehr unangenehmen Chef über sich auch jeden Tag einen unglaublichen Stress haben. Also es gibt ganz viele Bereiche, wo von außen vielleicht niemand das akzeptieren würde, aber das ist auch egal, weil es kommt ja nur darauf an, was ich selbst empfinde. Also ich selbst feststelle, das stresst mich, das setzt mich unter Druck. Da werden meine Grenzen überschritten. das da anzusetzen, ist schon toll, wenn man das für sich selbst erkannt hat.
Und du lieferst im Prinzip so eine Anleitung oder Tipps, wie ich im Prinzip dann sage, wenn ich so etwas in meinem Leben erkenne, dann komme ich mit diesen und diesen Mitteln da wieder raus.
Also ich habe immer am Ende der Kapitel Fragen für den Leser eingebaut, wo er oder sie sich selbst diese Fragen stellen kann, wenn er oder sie möchte. Und das bringt dann manchmal schon so eine gewisse Erkenntnis, dass vielleicht irgendwas nicht so ganz im Balance ist. Dann habe ich so eine Mini-Übung, wo ich sage, mach doch mal das und das, versuch das mal. Ja? Ich habe sie Seilsche Toolbox genannt. Sind einfach Tools, so wie Atemübungen und solche Dinge. Kann ich jetzt noch in die Tiefe, könnte ich noch ganz lang gehen, aber Dinge, wo man einfach sagt, da kann ich was mitnehmen, das kann mir helfen, egal ob ich jetzt eine Vorbildung in Anführungszeichen in diesen Themen habe oder nicht. Das ist für jeden greifbar und nachvollziehbar.
Und ich glaube, das Thema mentale Gesundheit, das wird so immer wichtiger, weil wir haben ja nicht nur unsere, sag ich mal, normalen Alltagsprobleme, die vielleicht manchmal auch bedrohlich sind, sondern wir leben ja auch in einer, ja, wie nenne ich das mal, krisenbehafteten Welt. Das heißt, es prasselt ja auch die letzten Jahre noch ein bisschen mehr auf uns ein. Das heißt, deswegen das, was du gesagt hast, vielleicht auch mal ein bisschen den ausführlichen Nachrichtenkonsum abends einfach weglassen.
Ja, also es ist ja auch gar nichts dagegen einzuwenden, sich auf dem Laufenden zu halten. Ich glaube, was ganz wichtig ist, da komme ich zu so einem Lieblingstool von mir, das ist der Circle of Concern oder Kreis. Und der Circle of Concern oder Control bedeutet einfach, sich bewusst zu machen, auf was habe ich überhaupt Einfluss und was kann ich selbst kontrollieren. So ein bisschen festzustellen, mit was befasse ich mich den ganzen Tag und was kann ich denn überhaupt selber ändern? Und Nachrichten sind so ein Klassiker. Es gibt Menschen, die regen sich ja den ganzen Tag über Dinge auf, an denen sie überhaupt nichts ändern können. Ich habe in einem Interview Trump als Beispiel genommen, weil der ja sehr polarisiert. Und das ist jemand, da kann man sich ja wirklich den ganzen Tag drüber aufregen, über eine Person oder über irgendeine politische Situation. Und das mag auch richtig sein in der Sache, aber die Frage ist, wie sehr belastet mich das vielleicht auch? Und wie sehr kann ich vielleicht auch da ansetzen, dass ich sage, es gibt Dinge, darüber kann ich mich zwar aufregen, aber es ist für mich, für mein eigenes persönliches Leben komplett irrelevant. Ja. Ich kann den nicht abwählen, ich kann nichts an dieser Situation ändern, aber was kann ich denn für mich selber ändern, um mein Leben besser zu machen? Wenn ich da ansetze, habe ich eher die Möglichkeit, ein glücklicheres Leben zu führen, als mich an Menschen oder Situationen abzuarbeiten, die vollkommen außerhalb meiner Kontrolle liegen. Und allein das mal zu erkennen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit David M. Seil. Wie bleiben wir in diesen Zeiten mental gesund? Das ist Thema hier im Gespräch mit David M. Seil. Er ist Mordermittler und er hat ein Buch darüber geschrieben, wie man trotz Mord und Totschlag mental gesund bleibt. Und jetzt kommt ja bei jedem die berufliche Belastung dazu, der Alltag. Aber wir haben ja auch diese Geschichte, dass wir immer mehr Krisen im Außen um uns herum haben und diese halt auch über alle möglichen Kanäle wahrnehmen und ja, die uns wahrscheinlich auch unter Stress setzen.
Und das ist das heutzutage, auch gerade im Social-Media-Bereich, ist natürlich auch diese Clickbait-Sachen, also irgendeine krass polarisierende Nachricht, die vielleicht auch Wut erzeugt, sehr, sehr wirkungsvoll für diejenigen, die das verbreiten. Und keiner stellt sich die Frage, was macht das eigentlich mit mir, wenn ich jeden Tag mit unglaublich aggressionserzeugenden oder angsterzeugenden Informationen zugeballert werde. Das ist natürlich, wirkt sich das auf die gesamte Gesellschaft aus, wenn Angst ständig erzeugt wird und Negativnachrichten verbreitet werden. Deshalb ist es umso wichtiger, dass jeder Einzelne von sich überlegt, wie konsumiere ich das? Wie nehme ich das wahr? Und was mache ich mit diesen Informationen? Spielen die für mich persönlich tatsächlich eine Rolle? Oder ist irgendwas vielleicht in Zukunft, was ich nicht beeinflussen kann, auch in der Zukunft liegt, wo ich nichts verändern kann? Ein Thema, womit ich mich vielleicht gar nicht so tief beschäftigen muss, sondern vielleicht eher mal nach innen gucken. Wie sieht mein aktuelles Leben aus? Was kann ich ändern, um es besser zu machen?
Und wir haben ja heute auch schon ein paar Sachen von dir gelernt. Es sind halt oft die einfachen Dinge vom Wandern in der Natur und vielleicht auch zu überlegen, brauche ich die Zigarette überhaupt?
Es sind manchmal ganz kleine Dinge, die man verändern muss, um ein wirklich besseres Leben zu führen. Und dann baut sich das eine auf das andere auf und dann darf man nur aufpassen, dass diejenigen, die noch nicht da sind, einen noch verstehen. Das merke ich manchmal, wenn ich mich sehr tief mit irgendwelchen Themen beschäftige, dass dann kommt so, okay, wovon redet der jetzt? Circle of Concern, Nervensystem. das ist das Schwierige, noch so ranzubleiben. Ich habe es mit dem Buch versucht und hoffe eigentlich auch die richtigen Worte gefunden zu haben, dass jemand was mitnehmen kann davon.
Ja, ich glaube, dass du natürlich da, wo du herkommst, das, was du beruflich gemacht hast, ist es natürlich besonders, besonders stark, diese Botschaft. Und ich mache es jetzt mal aus unserem Gespräch. Es ist nicht normal, dass man Reizdarm hat. Es ist nicht normal, dass man andere nervöse Dinge hat, die einfach durch den Alltag kommen. Das sollten wir nicht als normal hinnehmen. Und immer, wenn sowas auftaucht, ja, vielleicht zu deinem Buch greifen oder zu anderen Dingen, um einfach zu gucken, dass man da rauskommt, weil wir sollten alle ein gutes Leben führen. Und das führen wir nur, wenn wir in unserer Mitte sind.
Und vorher sich damit schon befassen, dann bekommt man vielleicht gar kein Reizdarmsyndrom.
Das ist das Allerbeste, aber ich befürchte, dass ein Großteil der Menschheit leider so ein bisschen gestrickt ist, dass da schon das erste Zipperlein da sein muss, bis wir aufwachen und uns damit so Dingen beschäftigen. Aber wir können natürlich heute hier den ganz großen Appell senden. Es ist blöd, also wenn andere die Erfahrung gemacht haben, man muss nicht jeden Schmerz selbst erfahren. Man kann ihn auch von anderen lernen und dort sagen, pass mal auf, ich habe gesehen, wie es dem ging. Das muss ich nicht wiederholen.
Genau, das ist absolut richtig. Ja.
Ich danke dir für die Einblicke.
Sehr gerne.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.